Ja, bevor wir uns damit auseinandersetzen, mit der Textstelle, die heute dran ist, möchte ich die vorlesen. Und weil das ein schwieriges Thema ist, werden wir im Anschluss daran erstmal beten. Und ich bitte, dass wir jetzt schon für die Textlesung aufstehen. Also aus dem Jakobusbrief lese ich die ersten 4 Verse. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du für uns das Erlösungswerk am Kreuz vollbracht hast, dass wir gerettet werden können. Und wir Geretteten haben es nicht einfach in unserem Leben. Und auch dieses Thema ist nicht schwer. Und du kennst meine Begrenztheit und meine Schwachheit. Bitte gib mir jetzt Weisheit und die rechten Beispiele, um das zu erklären. Bitte öffne unser Herzen, dass dein Wort darin eindringen kann. Amen. Wir nehmen Platz. Dieser Brief von Jakobus ist, wie wir das eben gehört haben, ja ein besonderer Brief. Ich nenne ihn gerne einen Spezialbrief, weil wir hier keinen Apostel haben, der den Brief schreibt, sondern wir haben hier einen Propheten, der schreibt, einen neutestamentlichen Propheten. Und nicht die Lehre der Apostel, deswegen müssen wir die Hintergründe, wie das alles funktioniert, in den Lehrbriefen suchen. Und das werden wir heute machen. Wir werden uns die Hintergründe von dem, was hier steht, in den Lehrbriefen suchen von den Aposteln. Das heißt nicht, dass der jetzt weniger wichtig wäre. Der hat hier genau seinen Platz in der Bibel und hat seinen Wert. Der ist nicht schlechter als die anderen. Wir sehen ja hier, Jakobus schreibt, dass er ein Knecht oder ein Leibeigener Gottes ist. Und mit einem Leibeigenen kann der Herr machen, was er will. Gut, im Römischen Reich hatten die schon so ein paar kleine Rechte, wenn man das so nennen will. Also denen ging es jetzt nicht gut, die haben auch mal Schläge kassiert. Aber den dürfen wir uns nicht so vorstellen, wie es später in dem neu gegründeten Amerika gab, wo sie wirklich wie Ware behandelt wurden, oft schlechter als Tiere. Also so schlecht jetzt auch nicht. Aber der Herr konnte mit ihm machen, was er wollte. Und das hat mit unserem Thema heute zu tun, wenn wir über Anfechtungen sprechen, über das, worum es hier im Text geht, dass der Glaube dann bewährt wird dadurch. Dann müssen wir einen Gedanken einfach von vornherein festhalten. Erstens kann Gott mit uns machen, was er will, wenn er uns mit seinem Blut erkauft hat. Dann ist er der Chef unseres Lebens. Er grüßt ja hier die 12 Stämme in der Zerstreuung. In manchen Bibelübersetzungen steht da vielleicht noch was von Freude im ersten Vers, dass er ihnen Freude wünscht oder Freude zuvor heißt. Das liegt daran, dass das Wort grüßen nicht nur grüßen bedeutet, sondern auch freut euch. Das ist der Gruß, der dahinter steckt. Damit geht er mit diesem Gedanken, geht er ja hier weiter. Wir möchten aber, bevor wir uns das jetzt genau angucken, einen Vers lesen aus dem Psalm 60. Psalm 60, Vers 13. Und da schreit David zu Gott: Schaffe uns Hilfe in der Drangsal, Menschenhilfe ist ja nichtig. Wenn wir über Anfechtung des Gläubigen sprechen, müssen wir eins festhalten: Der Mensch kann uns nicht helfen. Die Psychologie wird uns auch nicht weiterhelfen. Es gibt nur einen, der helfen kann, und das ist der Gott, den er hier anruft. Der kann uns helfen. Und wenn du oder ich, wenn wir jemandem helfen wollen, der in Anfechtung steckt, der richtig Druck hat vielleicht gerade, richtig im Stress ist und nicht nach vorn und hinten weiß, gibt es nur eine Sache, wie wir ihm helfen können: Wir müssen ihn zu Gott bringen. Denn diese Anfechtungen sind dann nicht immer was Natürliches. Da gibt es auch andere Hintergründe und da kann der Mensch überhaupt nichts mehr helfen, da kann da nichts ausrichten. Wenn wir hier gucken, im Jakobus steht, Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Das ist eine Sache, du denkst, was will der Jakobus hier? Hat er irgendwas nicht verstanden? Weiß er nicht, wovon er redet? Wieso sollen wir uns freuen, wenn wir Anfechtung bekommen? Denn das Wort Anfechtungen, das wird ja auch in der Bibel anders übersetzt. Dieses Wort Perasmus heißt Anfechtungen, Versuchung, Prüfung. Also wenn wir später in Vers 13 mal kommen werden, da steht ja auch, Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden, dann heißt das, der meint genau das, was er hier am Anfang schreibt. Das gehört alles zusammen. Ich habe mal bei Menge Gütling nachgeguckt, das ist so ein Standardwerk, so ein Wörterbuch für Altgriechisch, und der übersetzt es auch mit dem Wort Zumutung. Gott schickt uns hier eine Zumutung. In Matthäus 4 lesen wir das, nachdem der Jesus getauft wurde von Johannes dem Täufer, dann wird er vom Heiligen Geist in die Wüste geschickt, damit er vom Teufel versucht wird. Er ist der letzten Endes hinter der Versuchung steht oder hinter der Prüfung, der Zumutung, der Anfechtung. Das ist Gott. Er ist nicht derjenige, der zur Sünde versucht, aber er ist der uns das schickt. Heißt es doch schon bei Amos, da sagt er, gibt es ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht gewirkt hat? Denken wir mal zurück, wir hatten jetzt dieses Elend mit Corona, das war ja kein Versehen von Gott. Das ist ihm ja nicht einfach so durchgerutscht. Oh, ups, haben die da so ein Virus und die drehen jetzt alle am Rad. Das war ja kein Versehen von ihm. Das wollte er so. Da hat er uns was zugemutet, eine Prüfung gegeben. Paulus sagt, freut euch darüber. Aber wo kommt das eigentlich her? Wir haben gesehen, Gott schickt uns das. Wenn wir Hebräer 12 aufschlagen würden, dann würden wir lesen, dass Gott uns erziehen will. Und der Hebräerbriefschreiber nimmt das Beispiel, wie unsere Väter uns erzogen haben. Die haben das nach ihrem Gutdünken getan, so sind wir Väter. Wir machen es so, wie wir es nach bestem Wissen und Gewissen machen. Und dann gibt es da Unterschiede. Aber jeder ehrliche Vater, der seine Kinder wirklich liebt, versucht es nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Gott macht es noch besser. Er versucht es nicht nur nach bestem Wissen und Gewissen, sondern er macht es vollkommen. Aber er erzieht uns. Und das heißt, manchmal wird es übersetzt mit Züchtigung. Das fühlt sich nicht gut an. Aber das Ziel, das er da hat, das ist ein gutes Ziel. Er möchte uns verändern, dass wir etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Wenn man Anfechtung hat, wenn man wirklich Druck hat, Bedrängnis hat und Stress hat, also nicht so Stress, wie es die Jugend manchmal sagt, sondern wirklich Stress, wenn es richtig schlecht geht, wenn es ans Eingemachte geht, du kannst nachts nicht mehr einschlafen, dann hat Gott damit was Gutes vor. Er hat ein Ziel, das dahinter steht, dass das wird was Gutes. Als er Israel in der Wüste gelassen hat, so müssen wir es ja sagen, nach dem Auszug aus Ägypten. Sie sollten ja ins gelobte Land einziehen. Und sie haben Gott nicht geglaubt, dass das ihnen geben kann. Dann mussten sie 40 Jahre, wir wissen, dass der aufmerksame Bibelleser hat das vielleicht mal beobachtet, wenn es um 40 geht, geht es irgendwie immer um Prüfungen. Er prüft sie 40 Jahre in der Wüste, was in ihrem Herzen drin ist. Es erholt es zum Vorschein durch diesen Druck, durch diese Wüste. Und Wüste ist nicht lustig. Und auch die übertragene Wüste unseres Lebens, unsere Durchstrecken, wo es uns schlecht geht, wo wir durchhalten müssen, wo es ans Eingemachte geht, wo es an die Nieren geht, an die Substanz geht, das ist Wüste. Und dann will Gott herausfinden, er will es für uns herausbringen, was ist in deinem Herzen eigentlich? Bist du bereit, Gott gehorsam zu sein? Da steht in 5. Mose 8 steht, ob sie, die Israeliten, das Gesetz, das er ihnen durch Mose gegeben hat, ob sie das halten wollen, ob ihre Herzen das wirklich wollen. Und so schickt er uns auch in solche Prüfungen. Wir haben das eben kurz gesehen hier im Jakobus 1,13. Wir werden auch, die Versuchung kommt auch durch die Sünde, die in unserem Fleisch wohnt. Die ist ja nicht weg durch die Bekehrung. Da ist immer noch ein unerlöster Teil. Wir haben immer noch unsere Seelenregungen, die sauer sein möchten, wenn wir angegriffen werden, die explodieren wollen. Und dann 2. Korinther 4. Und der 2. Korintherbrief ist ja so ein Brief, wo Paulus mal was von sich erzählt. Ich lese oft mit Begeisterung, eigentlich, wenn ich es lese, immer mit Begeisterung, Biografien von Missionaren, die längst verstorben sind. Ich habe es gerade angefangen, Pionier im verbotenen Land, Hudson Taylor in China, der hatte Probleme. Das war nicht witzig. Da ging es hart auf, war kein schönes Abenteuer. Und Paulus schreibt hier in 2. Korinther 4, ab 7 auch so etwas. Der packt einfach mal aus und wir sagen heute manchmal so salopp, er plaudert aus dem Nähkästchen, weil das hier nichts Schmutziges ist, aber es ist übel, was er schreibt. Wir lesen 2. Korinther 4, ab 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Er schreibt hier, dass er durch seinen Dienst, durch seine Aufgabe, die er von Gott hat, die Aufgabe, das lesen wir im Kolosser und im Epheser, er hat die Aufgabe, das Evangelium auf sein Vollmaß zu bringen. Also uns das ganze Evangelium, das, was noch fehlt, zu erklären durch seine Briefe. Und er soll Gemeinden gründen. Und das hat ihm wirklich Probleme eingebracht. Er schreibt ja hier zum Beispiel am Anfang, wir werden überall bedrängt. Da kommt er nach Lystra und heilt diesen Gelähmten. Ich sage mit Barnabas da, die meinen erstmal, sie müssten sie als ihre Gottheiten verehren und dann muss er sie erstmal beschwichtigen mit Mühe und Not. Als er sie beruhigt hat, kommen die Juden aus der anderen Stadt, wo er eben noch war, und wiegeln die Menge gegen sie auf. Dann wird er gesteinigt. Und steinigen heißt ja nicht, wir werfen den mal mit ein paar kleinen Kieselsteinchen ab, dass er mal ein bisschen Zwicken hat. Und wir wollen den Tod schmeißen mit den Steinen. Und dann liegt er da auf dem Boden. Und sie denken, der ist tot. Und da werden sicher Leute gewesen sein, die das mal schon mal gemacht haben. Die dann ein bisschen Erfahrung hatten. Und sie meinten, der wäre tot. Der war echt am Ende. Wir wissen, der war halbtot. Der war noch nicht tot. Und dann steht er auf, geht in die Stadt, lässt sich abwaschen. Am nächsten Tag geht er in die nächste Stadt. Weiter evangelisieren. Wir haben manchmal auch Druck aus der Welt. Denn sie verstehen das nicht, was wir tun und wie wir leben und warum wir glauben, dass einer leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Es befremdet sie, sagt Petrus, glaube ich, sagt das. Ja, es befremdet sie, dass wir nicht in diesem heillosen Schlamm mitlaufen. Und wisst ihr, das Traurige ist ja eigentlich, dass wir wirklich überall bedrängt werden. Manchmal hast du Druck von deinen eigenen Geschwistern. Und jeder, der dient, der kennt das. Manchmal tut Kritik so weh, dass dir wild und weh wird, dass du nachts nicht mehr schlafen kannst. Wir dürfen nicht glauben, dass im Reich Gottes alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre. Diesen Druck muss man auch aushalten. 1. Petrus 5, Vers 7. Das ist ja noch nicht mal alles, wo diese Prüfung, diese Anfechtung herkommt. Wahrscheinlich auch nichts Neues für euch, aber lasst uns das nochmal angucken. 1. Petrus 5, Vers 7 und Vers 8. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Jemand nannte mal, dass die Lieblingsspielwiese des Teufels Sorgen bereiten. Ach, wie wird das hier? Wie wird es mit meinen Kindern? Wird das Geld reichen? Habe ich genug Vorräte, falls es hier mal die Läden schließen? Wie geht es in der Gemeinde weiter? Sorgegeist. Vers 8 heißt es, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Hinter den Sorgen, also kann ja sein, dass ich von der Seele her so veranlagt bin, dass ich ein Schwarzmaler bin, also hier vorne steht so einer, aber der Teufel schickt ja auch die Sorgen. Und der brüllt. Der macht, dass dir wild und weh wird im Herzen, dass du kaputt gehst. Und wir haben hier einen übermächtigen Feind. Und seine Helfershelfer, so lesen wir Epheser 6, das ist der Vorspann zur Waffenrüstung, dass wir es mit den Weltbeherrschern, mit den Finsternismächten oft zu tun haben, die uns angehen, die uns reizen wollen, die uns niederdrücken wollen, dass wir ja nicht weitermachen mit unserer Aufgabe, die wir vom Herrn haben, dass wir ja zu Hause die Nerven verlieren und auf Arbeit ein schlechtes Bild abgeben. Und der Teufel hat nur ein Ziel. Wenn Gott das Ziel hat, dass es mit uns besser wird, dass der Glaube bewährt wird, dass wir etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, der Teufel, steht in Daniel 7, er will uns aufreiben, zermürben, der will uns wirklich kaputt machen. Ich bin mir sicher, sein Ziel ist nicht nur, dass er uns dienstunfähig macht oder zum Ärgernis für die Geschwister setzt, sondern er hat das Ziel, dass wir wie ein Esau unser Wiedergeburtsgerecht für eine billige Linsensuppe verkaufen. Wir haben ja wirklich ein Thema, das ist echt ernst. Das ist nicht nur so, ja, da hat man mal ein bisschen Anfechtung, da geht's ja wieder weiter. Nee, hier geht's wirklich um Leben und Tod. Sprüche 4, Vers 23. Das ist eigentlich ein ganz bekannter Vers, den werden wir gleich, die meisten werden sich erinnern. Textstelle kennt man, die Angabe kennt man nicht so gut, aber in Sprüche 4, 23 steht, mehr alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Der Kampfplatz, wo der Kampf tobt, der ist hier drin im Herzen. Das kommt manchmal von außen, aber das Problem liegt oft hier drin. Und hier drin fällen wir die Entscheidung, wie wir damit umgehen. Unser Herz hat ja drei Bereiche. Es gibt einen erlösten Teil, wo der Heilige Geist eingezogen ist. Es gibt einen unerlösten Teil, wo unsere Sünde wohnt, wo unsere unangenehmen Gefühle wohnen. Und dazwischen gibt es einen Teil, das ist ein echter Kampfplatz. Und der ist so wie ein wie man das Schlachtfeld aus der Geschichte kennt. Das ist wirklich manchmal ein altes Minenfeld. Das ist manchmal wirklich zerfurcht. Da gibt es auch erstmal keine Landwirtschaft. Da geht erstmal nichts. Da ist erstmal alles kurz und klein geschlagen. Wir kennen sicher das Beispiel vom Sämann. Und da spricht der Herr Jesus von den Dornen, unter die gesät wird. Nein, auf den Weg wird gesät. Und dann geht es schnell auf. Aber sobald die Hitze der Sonne kommt, geht es ein, weil es keine Wurzel hat. Und wenn wir in Anfechtung bestehen möchten, dann brauchen wir Wurzeln. Wir haben in Jakobus gelesen, im Vers 3. Da sagt er, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Manchmal steht Geduld. Das Wort meint, ja, so ungefähr, wie es hier beschrieben wird in dieser Übersetzung. Standhaftes Ausharren heißt, ich halte den Druck aus. Ich hau nicht ab. Ich fliehe nicht vor der Anfechtung, sondern ich trete ihr entgegen und halte es aus. Ich hau nicht ab. Es gibt einen Vers im Psalm 73. Und Psalm 73 ist ja dieser Psalm Asafs. Er hatte dieses Problem der Anfechtung. Er sieht mit seinen Augen den Ungläubigen, denen geht es besser als ihm. Der hat keine Anfechtung. Der hat die ganzen Schwierigkeiten, die ein Gläubiger in seinem Kampfleben hat, in seinem geistlichen Glaubensleben, das kennt er gar nicht. Ja, wenn es ihm die Leute um ihn herum, ja, die tun mir nicht gut, dann gehe ich halt woanders hin. Und das macht ihn fertig. Ich lese mal Psalm 73, 16 und 17. Da steht, so sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Der ist durchs Nachdenken nicht dahinter gekommen, wie er damit umgehen soll. Und warum das so ist. Und dann steht in Vers 17, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Das Ende von jemandem, der sich nicht im Glauben auf das Opfer Jesu stellt, dass er ihn rettet, dessen Ende ist die Hölle, das ewige Gericht Gottes. Das ist viel schlimmer als Anfechtung. Aber er macht hier etwas, er geht in das Heiligtum Gottes. Wir müssen bei Gott herausfinden, wie geht das? Und das sehen wir in diesem Buch, nirgends anders, wie das geht. Der Petrus schreibt einmal, jetzt haben wir so einen Apostelbrief, 1. Petrus 4, Vers 12. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Das steht für Probe, genau unser Wort, Perasmus. Die Prüfung, die Anfechtung, die Versuchung. Schreibt das Wort Feuer, den Brand rein. Also, da ging echt die Post ab. Das war nicht einfach nur mal so ein bisschen. Sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln freuen könnt. Das heißt, diese Sache mit der Anfechtung, die müssen wir erst einmal anerkennen, dass es normal ist. Es gibt keine Bibelstelle, die uns für unser Christenleben die Verheißung gibt, dass es uns einfach immer gut geht. Sondern es gibt das hier, wir haben die Feuerprobe, wir erleben sie. Wir erleben sie vielleicht 2, 3, 4, 5, 10 Mal im Leben. Und dann sagt er, ihr habt Anteil an den Leiden Christi. Ich weiß nicht, was es auf der Erde Größeres für den Gläubigen geben soll, wenn man Anteil an den Leiden Christi hat, seines Erlösers. Nicht im Sinne von, damit ich jetzt meine Erlösung irgendwie erlangen würde dadurch, sondern weil er für mich gelitten hat, ich ein Teil von ihm bin, leide ich für ihn. Ich darf Anteil an den Leiden meines Erlösers haben. Und er sagt, damit ihr euch jubeln freuen könnt, dann werden wir uns jubeln freuen, wenn seine Herrlichkeit offenbar wird, wenn er wiederkommt. Jubeln freuen ist immer am Schluss. Jetzt ist unsere Freude vielleicht einfach nur tief im Herzen, dass wir errettet sind, dass wir Geschwister haben, die für uns beten, dass wir eine Gemeinde haben. Aber äußerlich ist manchmal nicht so viel Freude. Er sagt ja euch, scheint es nicht zur Freude zu sein. Aber wenn er wiederkommt, werden wir uns jubeln freuen, weil es sich gelohnt hat, da durchzustehen. 2. Korinther 10 haben wir so einen Bereich, wo Paulus das schreibt. Eigentlich könnten wir jetzt, wenn das will, kann das ja jemand zu Hause mal dieses Kapitel lesen, 2. Korinther 10. Ich möchte nur 3 Verse lesen, aus 2. Korinther 10, die Verse 3 bis 5. Das bettet Paulus in seinen Dienst ein. Und das haben wir ja gesehen, das hängt zusammen. Dienst und Anfechtung gehören immer zusammen. Und er schreibt jetzt, wie er damit umgeht. 2. Korinther 10, 3 bis 5. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Kenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Vielleicht kennt jemand den Begriff geistliche Kampfführung und dann sind es Leute, die wollen an allen möglichen Ecken der Welt irgendwie dämonische Mächte durch Gebet fesseln oder sowas, kennt die Bibel überhaupt nicht. Eigentlich ist das hier geistliche Kampfführung. Er sagt, da gibt es etwas, das kannst du nur mit geistlichen Mitteln angehen. Nicht mit seelischen, also auch nicht mit Psychologie. Das kommt ja von dem Wort Psyche, Seele. Das hilft nichts. Da hilft auch keine falsche Seelsorge oder sowas. Du kannst nur mit geistlichen Mitteln dagegen vorgehen. Er sagt, es gibt hier Festungen und die sitzen da oben im Kopf. Das sind ganze Bollwerke mit massiven Steinen aufgebaut. Früher hatten die Leute mal so einen Begriff, vielleicht kennt jemand noch Schallplatten. Vielleicht Jüngere nicht, Also diese komischen Vinylplatten, da ist eine Audiospur draufgehalten, da kann man Musik hören oder sowas. Ja, und wenn das Ding einen Kratzer hat, das springt immer an der gleichen Stelle. Und du hörst es immer wieder dasselbe. Und das hört einfach nicht auf. Und wisst ihr, das Furchtbare ist, der Teufel legt uns manchmal so eine Schallplatte auf mit dem Kratzer drin. Wir drehen uns ständig um dieselbe Sorge, ständig dasselbe. Wisst ihr, das kann ganz einfach sein bei jemandem, der hat Probleme mit der Heilsgewissheit. Ja, aber du hast bei deiner Bekehrung aber gar nicht geweint. Du hast ja gar nicht so Reue empfunden. Und nach vorne gegangen bist du auch nicht. Und guck mal, der andere, der war so fröhlich, der hat gestrahlt durch den ganzen Raum. Bei dir war das ja gar nicht. Ja, ob du wirklich gerettet bist, ob du in den Himmel kommst? Johannes schreibt in seinem Brief zum Beispiel 1. Johannes 5, das heißt, wir haben das Zeugnis Gottes und seinem Sohn Jesus Christus, der für unsere Sünden bezahlt hat, damit ihr wisst, nicht fühlt. Denn Wissen steht in der Bibel, meint sie Wissen, nicht das Gefühl. Damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Aufgrund seiner Opferung am Kreuz. Da musst du hingehen und dich draufstellen. Und also, du musst das da einfach im Vertrauen auf Gott annehmen, dass es einfach stimmt, was da steht. Unsere Errettung hat nichts mit Gefühl zu tun. Und oft die Schallplatte schürt immer unser Gefühl. Er sagt dir, was du machen musst, ist, du musst die Festung zerstören. Das ist ein ganz seltenes Wort bei Paulus. Ich glaube, das benutzt er dreimal in all seinen Briefen, das Wort, das dahinter steht. Das heißt wirklich, du musst das Ding auseinanderhauen. Du musst eigentlich vorgehen, wie Psalmist, Psalm 42, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser. Da sagt er zu seiner Seele, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Was soll denn das eigentlich? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Was heißt harren? Harren heißt jemand sehnsüchtig erwarten. Für die Hilfe von ihm erwarten hier. Du musst manchmal das Ding einfach kaputt hauen. Du musst einfach deiner Seele sagen, ich hatte das letztens mal, und wer bei uns war, weiß, wenn man reinkommt, rechter Hand ist die Küche und nach links, so ein 1,5 Meter Gang, da ist Büro. Wir haben manchmal aus der Küche gestürmt, ins Büro reingestolpert und habe nur noch einen Gedanken gehabt. Herr Jesus, meine Seele soll jetzt still sein. Und dann wird sie still. Er sagt, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören in Vers 5. Und er meint wirklich logische Dinge. Das ist für dich völlig logisch, was der Teufel da anstößt. Ach, wie soll das alles werden? Und mit den Kindern. Letztens erzählt mir ein Elternpaar, ein Älteres, die machen sich Sorgen um ihre Söhne. Wunderbar mitgegangen, bis in die Jungschar, die Bibel lesen, alles voll. Auf einmal haben sie keine Lust mehr. Alles nicht so wichtig. Auf so soll man zur Jugend gehen? Braucht man ja nicht. Und die machen sich Sorgen. Und das ist ja nicht so, dass da nichts wäre. Das ist ja nicht so, ja, bei der Heilsgewissheit kannst du sagen, ja, hier kommt Versuchungen. Ist eigentlich dicke Luft, die du atmest. Aber das sind ja wirklich Sachen, da drohen ja Erwachsene verloren zu gehen. Und da geht die Schallplatte los und du kommst nicht los davon. Haben wir eben gelesen, alle eure Sorgen werft auf ihn. Also werft sie weg und holt sie nicht zurück. Vernunftschlüsse, also auch was wir als logisch anerkennen, menschlich, müssen wir kaputt hauen. Und jede Höhe, die sich gegen die Kenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen im Gehorsam, zum Gehorsam gegen Christus. Wir müssen die Gedanken wirklich in Gewahrsam nehmen. Das ist ungefähr so, wenn du das anfängst und du bist jemand, der nicht schlafen kann nachts, der stundenlang wach liegt und du bist so im Halbschlaf und der ist furchtbar manchmal. Der eine wird von Albträumen geplagt, der andere kann sich nicht mehr auf seine Arbeit konzentrieren. Ich habe mir das einfach mal so gemerkt. Es gibt zwei Vögel in der Bibel, die spielen eigentlich eine wichtige Rolle. Es gibt einmal den Geier, der sich auf das halbtote oder tote Aas stürzt und auseinanderpickt. Das sind eigentlich die Finsternismächte. Wenn du ein Kloß im Hals kriegst, wenn dir übel wird, wenn du nicht mehr schlafen kannst, das ist der Geier. Im Gegensatz zur Taube. Kennen wir, der Jesus wird getauft, dann kommt der Heilige Geist im Bild einer Taube auf ihn herab. Die Taube ist eher ein scheues Tier. Also die Taube wird dich nicht angreifen. Bestenfalls Wer in einer Großstadt ist, dann, oder hier in Münster, da fliegen die Tauben rum, die fliegen vielleicht mal bei dir in der Nähe vorbei, dann hörst du den, spürst ein bisschen den Windschlag von der Taube durch die Flügel, das war's. Wenn der Heilige Geist dir was zeigen will, dann kommt er immer sanft. Dann kannst du morgens auf Arbeit gehen und in Ruhe deine Arbeit machen. Und wenn die Zeit da ist, dass du stille bist, dann kommt sie wieder. In aller Ruhe, in aller Sanftmütigkeit, in allem Frieden. Wenn du ein Kloß hast, das die Finsternis macht, dann hast du die Anfechtung. Wenn ich jetzt hingehe und das tue, was er hier sagt, zerstör diese Gedankengebäude. Das ist wie, jemand hat mal so ein Beispiel gebraucht, ich habe verzweifelt nach dem eigenen gesucht, ich kenne kein besseres. Sagt, das ist wie wenn du badest und die Badewanne ist voll mit Wasser. Du bist völlig drin in diesen Gedanken, du kommst einfach nicht raus. Du musst einen Stöpsel ziehen. Aber im ersten Moment merkst du noch nicht viel. Wenn die Badewanne bis oben voll ist, du hörst ja nicht mal, dass es abzieht. Du siehst es auch nicht sofort. Aber mit der Zeit wird es immer weniger und es beruhigt sich. Epheser 6 aus der Waffenrüstung. Da steht nämlich etwas in Vers 16. Epheser 6, Vers 16. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr allen feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Das heißt, wenn der Teufel dir diese feurigen Pfeile zuschießt, versteck dich hinter deinem Glauben an Jesus Christus. Luther hat ja manchmal gute Sachen gesagt. Er soll ja dieses Beispiel gesagt haben, wie: Ich kann nicht verhindern, dass der Vogel über meinen Kopf fliegt. Aber ich kann verhindern, dass die Vögel ein Nest bauen auf meinem Kopf. Die feurigen Pfeile werden kommen. Aber wir müssen uns hinterm Schild des Glaubens verstecken. Und der Paulus schreibt an die Korinther, wir haben alle den Geist des Glaubens. Wir Gläubigen können das. Wir dürfen Gott vertrauen, dass es wirkt. Das ist vollkommen für uns, haben wir gerade gelesen, Vernunftflüsse. Das ist überhaupt nicht logisch. Sagst du, hier, es funktioniert doch nicht. Und ich sage dir zeugnishaft, wenn du es anwendest und einfach den Zweifel beiseite schiebst und sagst, Jesus, ich will jetzt nicht zweifeln, ich glaube dir jetzt, das stimmt, was da steht, dann setzt das ein. Dann übernimmt der Herr Jesus durch seine göttliche Kraft dieses Werk. Deswegen sagte ich, die menschliche Psychologie hilft dir nicht weiter. Aber er hilft uns weiter. Er ist der Grund, warum das funktioniert, weil er es tut durch seinen Heiligen Geist, durch die Taube. Und dann werde ich ruhig innerlich. Und dann passiert etwas. Philipper 4. Und zwar in Philipper 4, 6 und 7. Da steht etwas. Übrigens in 4 steht wieder, freut euch im Herrn alle Zeit. Und dann steht in Vers 6, also schon wieder Freude. Und in Vers 6 steht ja nochmal, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das Gebet ist der Hilferuf an Gott, den er hört. Und er ist gleichzeitig auch eine Prophylaxe. Ich kann durch die Gebetshaltung vielen Anfechtungen aus dem Weg gehen, weil ich von vornherein dem Teufel keine Angriffsfläche biete. Weil ich mein Fleisch nicht ernähre, damit es Lust auf Sünde bekommt oder seelische Ausbrüche den anderen gegenüber. Und dann sagt er in Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und mal wieder die Gedanken, also das, was in unserem Kopf los ist, das soll durch den Frieden Gottes oder vom Frieden Gottes, andere übersetzen, in Gewahrsam gehalten werden, also in Schach gehalten werden, damit die erstmal gar nicht durchdrehen oder wieder zur Ruhe kommen. Wisst ihr, wir kommen nirgends anders zur Ruhe, seelisch wirklich zur Ruhe, als nur beim Herrn Jesus, der gesagt hat, kommt her zu mir alle. Und wenn er da sagt, alle, dann meint er jeden Menschen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich will euch erquicken. Also er gibt echten Balsam für die Seele. Er bringt die Seele wirklich zur Ruhe. Egal, was draußen für ein Kampf tobt. Meine Seele kann ruhig bleiben. Sie kann Gott sehnsüchtig dann erwarten, wenn ich mich ihm zuwende, wenn ich das tue, wenn ich es bei ihm ablade. Es gibt nur ein Problem. Das müssen wir beachten. In Epheser 2 steht das. Und Schmini sagte ja mal, der Epheserbrief ist die höchste Offenbarung Gottes. Also wenn jemand wissen will, wie Gemeinde funktioniert, wenn jemand eine Vision sucht für Gemeinde, so ein modernes Wort, Epheserbrief lesen. Da sind die großen Wahrheiten drin. Und er sagt in Epheser 2, der Paulus, 13 und 14, jetzt aber, also im Vergleich zu vorher, wo wir keine Gläubigen waren, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut Jesu Christi. Denn er ist unser Friede. Wir können Frieden haben durch das Blut Jesu. Und auch jetzt, wenn wir schon längst Gläubige sind und wir sagen, wir waren weit weg von Gott, jetzt sind wir nahegebracht, hat das Blut Jesu immer noch höchste Relevanz. Das wäre 1. Johannes 1, könnte man jetzt auch noch, wer einen Zettel hat, einen Stift hat, kann man sich draufschreiben, kann man sich auch merken. 1. Johannes 1, eins dieser klassischen Kapitel in der Bibel, einmal eins des Glaubens. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde, wenn wir im Licht wandeln vor Gott. Das Blut Jesu reinigt uns ständig grundsätzlich von jeder Sünde. Wenn uns Sünde bewusst wird, ist dann Vers 9, dann sollen wir sie bekennen, dass die Reinigung wieder weitergeht. Wenn die Sünde weg ist, dann gibt's Frieden. Dann kann unser Herz wirklich zur Ruhe kommen. Aber ich muss die Sünde aufräumen. Ich muss sie dem Herrn Jesus bringen, dass er mit seinem Blut wieder reinigt und dass der Heilige Geist sein Werk wieder tun kann als Taube. Sonst gibt es keinen Frieden in meiner Seele. Sonst werde ich die Anfechtung nicht los. Ich möchte einen Vers lesen aus Prediger 10. Vielleicht noch ein Gedanken zu eben. Wir müssen die Sünde loswerden. Als Hiob Anfechtungen hatte, wir wissen ja, Hiob hatte, das ist das klassische Buch für Anfechtungen, für Leiden. Hiob hat ja nicht eine Strafe von Gott bekommen, dass er seine Kinder verloren hat, seine Frau ihm sagte, komm, sag dich doch von Gott los, hat ja eh keinen Sinn. Dass er furchtbar krank wurde, dass er wirklich ekelig aussah, so beschreibt es die Bibel ja auch. Das ist ja das Buch der Wahrheit, der hat wirklich ekelig ausgesehen. Das hat er ja nicht, weil er gesündigt hatte. Er erfährt von Gott ja eigentlich auch nicht, warum das so war. Dass der Teufel ihn versuchen wollte, mit Gott so eine Art Wette eingehen wollte. Ich krieg den rum, wenn ich ihn angehe, und Gott sagt, nö, kriegst du nicht. Hat er ja am Ende auch nicht. Aber als das losging, hat er sich versündigt. Er verflucht seinen Tag der Geburt. Er sagt, Gott macht einen Fehler, dass es mir so geht. Und als Gott ihm begegnet, muss er Buße tun. Er muss einsehen, dass er falsch gedacht hat über Gott. Dass ihn diese Anfechtungen dazu gebracht haben, Gott Vorwürfe zu machen, er würde Fehler machen. Und als er das einsieht, in dem Moment kriegt er alles zurück. Sein Reichtum kriegt er zurück, doppelt. Er kriegt wieder 7 Kinder. Ist alles wieder da. Aber er muss Buße tun über das, was er dann über Gott gedacht hat. Das müssen gar keine äußerlichen Fehler sein, die uns abhalten von dem Frieden in der Seele. Kann manchmal einfach wieder das Denken da oben sein. Und jetzt Prediger 10, Vers 4. Wenn wir in solche Anfechtungen kommen, dann steht da, Prediger 10, Vers 4. Wenn der Unmut des Herrschers gegen dich aufsteigt, so verlasse deinen Posten nicht, denn Gelassenheit verhütet große Sünden. Wenn die Anfechtung kommt, wir haben früher mal gesagt, entschuldige diesen saloppen Ausdruck, aber muss cool bleiben. Also Ruhe bewahren. Wir wissen jetzt, wie das geht. Wie kann die Seele wieder ruhig werden? Haben wir eben gehört, durch das Blut Jesu wirkt dann der Heilige Geist wieder, dass es zur Ruhe kommt. Denn wenn ich in meinem Eifer vorgehe, weil ich eine aufgescheuchte Seele habe, dann pumpe ich meine Geschwister an, dann kriegt es meine Frau zu Hause ab, sind meine Kinder unzufrieden mit mir, weil ich ungemütlich werde, dann kommt das alles. Und deswegen ist es so wichtig, dass man gelassen bleibt. dass man nicht die bösen Dinge sagt. Ihr kennt sicher die Mutter von Samuel, Hanna, und den Elkana, den Mann, der hat ja noch eine Frau, Penina. Und Penina war ja so eine Giftschlange. Die hat der Hanna zugesetzt, die hat ja keine Kinder. Und die sind ja im Alten Testament grundsätzlich davon ausgegangen, also wenn eine Frau unfruchtbar ist, ist Strafe. Wenn sie keine Kinder hat, ist Strafe. Das leider denken wir ja heute manchmal auch noch so. Aber Gott hatte einen gewaltigen Plan. Er wollte, dass er den Samuel zur Welt bringt, den ersten. Und dann war das so ein gewaltiger Gottesmann, der dann den ersten wahren König, den David, gesalbt hat. Der ein Bild auf den Herrn Jesus ist, auf seine Königsherrschaft. Und die Peninna, ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Vielleicht war das ein Pressherz, die immer ungemütlich wurde mit der Hanna, weil sie die nicht gemocht hat, verachtet hat und dann immer irgendwelche giftigen Sachen gesagt hat. Kann auch ganz freundlich gewesen sein. Dann sagt man so, ach Hanna, hast du es gut, dass du die Sorge mit den Kindern nicht hast? Wir sollen nicht sein wie Peninna, wir sollen sein wie Hanna, die es dem Herrn das Herz ausschüttet. Und die wurde ruhig. Die hat dann nicht mit der Peninna Streit angefangen, sondern weil sie das Herz bei ihrem Gott ausgeschüttet hat, konnte sie wieder ruhig werden. Weil sie die Sorge nicht wieder mitgenommen hat, sondern Gott einfach vertraut hat, auch wenn sie nicht sehen konnte. Die hatte keine Ahnung von Samuel und was der machen wird und was für ein gewaltiges Werk Gott durch den tun wird, wie er Israel richten wird und dann dem David die Königsherrschaft aufträgt. Das hat sie alles gar nicht gewusst. Aber sie hat ihm vertraut, egal was kommt, das wird jetzt gut sein, weil Gott eingreift. Mein Vater hat mir da mal was erzählt. Der hatte Schwierigkeiten auf Arbeit. Da kam die Anfechtung auf der Arbeit. Die haben einen Auftrag gehabt, die mussten so eine Maschine fertig machen, die musste irgendwo in die USA verkauft werden. Und da gab es einen Punkt, da muss die fertig sein. Und im Vertrag werden dann immer Vertragsstrafen festgehalten. Also wenn sie da nicht fertig ist, dann müssen sie weniger zahlen oder was auch immer. Dann gibt es Unannehmlichkeiten für die Firma. Und er guckt sich das an und guckt, der Termin ist nächste Woche. Wir haben nicht mal die Hälfte schaffen können. Das ist vollkommen unrealistisch. Wieder zum Chef und redet mit ihm und das geht nicht. Dann sagst du, ich weiß auch nicht, man hat mir gesagt, das wird funktionieren da unten in der Werkstatt. Du musst ja glauben, die haben ja die Erfahrung, klar. Und er wurde schon unruhig. Wie soll das gehen? Das gibt richtig Stress auf Arbeit. Du brauchst ja deinen Arbeitsplatz, um das Geld zu verdienen. Bevor er dann unruhig wurde und Stress gemacht hat bei den Arbeitskollegen, ist einfach nach Hause gegangen, hat es ins Gebet vor dem Herrn gebracht. Hat ihn einfach gebeten, jetzt mach irgendwie, dass wir das durchstehen. Er hatte keine Ahnung, wie das werden sollte. Er hat sich auch keine Ideen gemacht, wie das werden muss. Das müssen wir auch nicht. Wir müssen keinen großen Glauben haben im Sinne, wir können uns immer alles vorstellen, was kommt und wie gewaltig Gott eingreift. Nee, das können wir auch gar nicht. Jemand hat mal so einen Gedanken gehabt, wir müssen nicht einen großen Glauben haben, sondern einen kleinen Glauben an einen großen Gott, der alles tun kann. Also nicht im Sinne von kleingläubig, der Gott nichts zutraut, sondern der Gott einfach zutraut, dass er hilft, egal wie es wird. Und dann kommt der letzte Durchlauf für die Maschine, gucken, ob alles funktioniert. Haben sie drei Sachen nicht nachgeguckt und haben einfach gesagt, wir machen das jetzt einfach mal gucken, was passiert, wenn das Ding uns um die Ohren fliegt. Wir müssen es einpacken und losschicken, müssen wir sehen, wie es wird. Das Ding funktioniert, sie packen es ein, verschiffen das in die USA und später geht er zum Chef und fragt ihn, du, was ist eigentlich mit der Maschine? Haben die sich da mal gemeldet? Wir haben viele Sachen nicht kontrolliert. Der Probelauf hat zwar geglückt, aber wer weiß, was da noch drinsteckt. Nee, die sind vollkommen zufrieden, da passt alles an der Maschine, die sind glücklich damit. Wenn wir das Gott anvertrauen, was ich für einen Stress habe, er greift ein und er kommt mit der Hilfe nie zu spät. Und das lasst uns mitnehmen, für uns persönlich, aber auch für die anderen. Und dann, ich habe es nicht genommen, weil es meine Lieblingsbibelstelle ist, Hebräer 4. Also ist eine meiner Lieblingsstellen, aber wir sehen gleich, dass sie zum Thema gehört. Hebräer 4, 14 bis 16. Da steht nämlich, Hebräer Kapitel 4, 14 bis 16. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Hier steht unser Wort. Das war dann in der als Tätigkeitswort Perasmo oder so. Kann das sein? Ja. Also das Tätigkeitswort zu unserem Hauptwort aus unserem Jakobusabschnitt. Der kennt schon alles. Der hat am Kreuz, spätestens am Kreuz, alles erfahren, was wir an Anfechtung haben oder auch an Schwächen. Er weiß ganz genau, wie wir uns fühlen. Und er hat Mitleid mit uns. Er verachtet uns. Unsere Geschwister manchmal. Manchmal sind wir auch selbst so Halunken. Wenn wir das nicht kennen, was der andere hat, dann, es gibt so ein schlaues Wort, heißt stigmatisieren. Dann sagen wir, ach, der soll sich mal nicht so anstellen. Die soll sich das mal nicht so zu Herzen nehmen. Aber an anderer Stelle nehmen wir es ja uns so zu Herzen. Der Jesus ist nicht so, sondern er hat Mitleid mit uns. Er hat Erbarmen mit uns. Und dann sagt er, steht hier in Vers 16, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Der Jesus wird nicht zu spät den Ausgang schenken. Er wird nicht zu spät helfen. Er wird uns die Kraft geben, das durchzustehen, bis der Punkt da ist, wo wir die Hilfe kriegen sollen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu unserem Jakobusabschnitt, dann gucken wir uns nochmal den letzten Vers an und dann schließen wir das ab damit. Jakobus 1, Vers 4 jetzt. Also nochmal Vers 3. Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Ich habe den Mut, wenn ich einmal durchgestanden habe, dann wird er mich auch durch die nächste Versuchung tragen. Weil ich es schon mal erlebt habe. Und dann sagt er in Vers 4, das standhafte Ausharren soll aber ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Also vollständig heißt auch in jedem Teilbereich. Und so funktioniert es auch. Der Herr wird uns eine Prüfung schicken für diese Sache. Und das nächste Mal erzieht er uns wegen einer anderen Sache, in einem anderen Schwachpunkt bei uns, wo wir erzogen werden müssen. Und so baut er uns Stück für Stück auf, dass er uns zur Vollendung bringt, sagt die Bibel. Da, wo er uns haben will, in sein Bild verklärt haben. Meistens so, wenn Gott fertig ist mit jemandem, dann holt er ihn nach Hause. Dann darf er endlich in die Heimat. Da, wo es keine Anfechtungen mehr gibt. Aber da will er uns hinbringen. Und wenn er durch uns was tut, wenn ein Prediger hier vorne steht, wenn jemand Kinderstunde macht oder auch nur einen Kuchen backt in der Gemeinde, ist das immer ein Werk durch uns und an uns, das er tut. Damit will er uns weiterbringen, geistlich. Dass sein Name verherrlicht wird, dass es zum Besten wirkt. Römer 8 kennen wir, ne? Dass alle Dinge, die Gott, für die, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten zusammenwirken. Auch dieses ganze elendige Zeug, das wir durchstehen müssen, die ganzen Unannehmlichkeiten. Der Paulus schreibt zu den Korinthern in dem zweiten Brief im ersten Kapitel, dass sie traurig werden mussten, damit sie andere trösten können. Wenn du das gelernt hast, wie Gott dich tröstet, dann bist du in der Lage, weil du ihnen dann sagen kannst, guck hier, ich hab's erlebt, der Jesus ist nicht zu spät gekommen, er hat mich durchgetragen. Der hat vielleicht ein anderes Problem. Ja, ich hab's noch nicht erlebt, wie der Ehepartner stirbt, aber dann kannst du jemandem sagen, du guck, ich habe keine Ahnung, aber hier Hebräer 4, der Jesus hat Mitleid mit dir. Der hat am Kreuz alles durchgemacht, das, was du als Leiden auf der Erde durchgemacht hast. Er weiß genau, wie du dich fühlst und er steht dir bei. Man kann ehrlich sagen, ich kenne ein Problem, ich habe das nicht erlebt. Wir müssen ja nicht so tun, als würden wir alles wissen und kennen. Kennen wir nicht. Aber er kennt es und er baut uns wieder auf. Und das hat auch was damit zu tun, dass wir nicht nur jemanden, das ist ja auch ein Dienst. Wir denken, Dienst sind die offiziellen Dienste in der Gemeinde, aber jemanden trösten ist ein Dienst. Man sagt ja, wenn der Teufel um das Haus eines normalen Gemeindegliedes, in Anführungszeichen, einmal geht, beim Prediger geht er siebenmal ums Haus. Da kommt vor einer Verkündigung zu mir eine Schwester hier aus der Gemeinde und sagt, du Matthias, wir haben für dich gebetet, weil Leute predigst. Das war so ein Satz, der hat mich so ermutigt, mir sind fast die Tränen gekommen. Oft ist besser, wir hauen dem Nächsten nicht irgendwas um die Ohren, wir beten für ihn. Wir ziehen uns erstmal zurück in die Stille und beten dafür. Gelassenheit verhindert große Sünden. Happy, wer den Zettel gesehen hat, einen halben Vers draufgeschrieben aus Prediger 8, Vers 3. Und da geht es im Vers vorher um den König und dann sagt er hier, lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen. Wir wissen, wer unser König ist, das ist der Herr Jesus. Wir müssen vor seinem Angesicht stehen, nicht wie Johannes in Offenbarung 1, der sich erstmal wieder umdrehen muss. Und vor ihm stehen bleiben und auf ihn gucken. Er ist unsere Hilfe, er trägt uns durch, weil er uns erkauft hat, mit seinem Blut hat er das versprochen. Und da können wir uns dran festhalten. Egal, was hier passiert und was auf Arbeit passiert und was in der Familie an schlimmen Dingen manchmal passiert. Und das sind ja wirklich schlimme Dinge. Aber er kommt nicht zu spät mit seiner Hilfe und er hilft dir das Durchtragen.